Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Nordrhein-Westfalen ist das größte Bevölkerungsland, das Industrieland, Kohleland eigentlich. Der Wandel hin zum ökologischen Vorreiter, der war beschlossen, der ist auch eingeleitet. Es gibt Studien zum Potenzial der erneuerbaren Energien. Die Frage ist, wie viel schon umgesetzt worden ist. Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Und die Energieversorgung steht seitdem im Fokus wie schon lange nicht mehr. Ist die Energiewende in Nordrhein-Westfalen jetzt nur so machbar, wie es eigentlich angedacht war? Muss sie vielleicht schneller gehen? Wie sichern wir die Versorgung in den nächsten 12 Monaten? Braucht es neue Instrumente, um Energie bezahlbar zu machen? Über alle diese Fragen spreche ich heute mit meinem Gast Wiebke Brems. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie ist Sprecherin für Klimaschutz, Energie, Bergbausicherheit und Anti-Atom-Politik in der Landtagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Eine ausgewiesene Expertin in Energiepolitik. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, liebe Frau Brems.
Hallo, danke für die Einladung.
Frau Brems, bitte seien Sie doch so freundlich und stellen Sie sich vielleicht mit Ihren eigenen Worten nochmal kurz vor. Sie sind ja einigen unseren Zuhörern vielleicht noch nicht bekannt. Vielleicht auch schon mit Blick darauf, warum Sie eigentlich an der Energiepolitik hängen geblieben sind.
Ja, das passt sehr gut. Ich bin Elektrotechnik-Ingenieurin von Haus aus, habe in Bielefeld an der Fachhochschule studiert, damals auch mit der Fachrichtung Erneuerbare Energien. Und was mich einfach wirklich ja fasziniert, ist schon, wenn man sich gerade in Nordrhein-Westfalen anguckt, was hier getan wurde und auch zum Teil ja immer noch wird, um an Energie ranzukommen. Also hunderte Meter tiefe Löcher, die da gebuddelt werden, um die Energie aus der Erde rauszuholen, oder auch die tiefen Schächte bei der Steinkohle. Das ist schon was ich faszinierend finde, aber natürlich gleichzeitig auch irgendwie ja beängstigend, ne? Also was das quasi auch mit der Erde, mit unserer Umwelt macht. Und das ist natürlich damit auch mit ja so mein Antrieb zu sagen, wir haben die erneuerbaren Energien, das ist genau die Möglichkeit, um die alten Energieträger, die fossilen Energieträger abzulösen. Und so bin ich im Grunde genommen dazu gekommen. Also schon immer auch von diesem eher politischen Ansatz her, die dann in diesem Bereich unterwegs gewesen zu sein. Habe ja im Bereich Photovoltaik hauptsächlich gearbeitet, bevor ich in den Landtag gekommen bin. Und dann lag es natürlich nahe, in der Landtagsfraktion dann diesen ganzen Themenbereich auch hiermit abzudecken. Also wirklich von den Erneuerbaren bis zur Kohle und was alles mit damit zusammenhängt. Und es ist natürlich gerade im Industrie- und Energieland Nordrhein-Westfalen auch richtig spannend, diese Themen mitzugestalten.
Absolut. Also Sie sind sehr intrinsisch motiviert. Das merkt man schon direkt in Ihrem Statement. Sie sind schon sehr tief im Thema drin. Vielleicht bevor wir richtig einsteigen in die Energiepolitik. Sie sind sehr präsent. Sie machen, glaube ich, auch sehr viel. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit, wenn Sie keine Politik machen?
Also zum Ausgleich versuche ich, es gelingt mal mehr, mal weniger, Yoga zu machen. Und leider in letzter Zeit ist es aber so, dass ich das, was ich noch gerne mache, nämlich Blockflöte spielen, in den letzten Jahren nicht mehr so ganz verfolgt habe. Aber gerade dieser Ausgleich, nochmal was ganz anderes zu machen, den Kopf frei zu bekommen, das ist bei beidem richtig gut möglich.
Okay, das sind jetzt beides aber Hobbys, wo man zumindest die Ausrede Corona hat es verhindert, nicht gelten lassen konnte. Das habe ich schon bei einigen anderen Hobbys gehört, aber das ist ja schon beides Corona-kompatibel.
Das stimmt. Also Yoga, ja, ja absolut. Ich mache das auch jetzt immer noch digital mit. Das ist richtig gut. Das hat mir sogar geholfen an vielen Stellen. Naja, Blockflöte für sich alleine schon, aber natürlich, wenn man sonst eigentlich mit anderen spielt, ist das natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber ich habe es eher in den letzten Jahren auch immer wirklich mehr als eine Entspannung für mich gesehen und gar nicht so als Vorspielen oder ähnliches.
Ja, das stimmt natürlich. Ist auch so ein Instrument, was mit anderen zusammen dann noch besser klingt.
Ja.
Wenn Sie sich nicht über Politik ärgern, worüber können Sie sich so privat ärgern? Über vielleicht irgendwas, was Sie aufregt?
Ja, es sind...
Wenn es da was gibt, also.
Ja, doch, ich kann schon auch manchmal schnell, ich sag mal, was so im Privaten, wenn ich jetzt so wirklich unterwegs bin, ich bin viel auf dem Fahrrad unterwegs, dann ärgere ich mich natürlich schon manchmal, ich sag mal, über das ein oder andere Auto, was auf dem Fahrradweg steht oder irgendwie einem den Weg abschneidet. Und ansonsten, was mir halt schon auffällt, es geht aber dann vielleicht schon wieder auch in Richtung Politik, ist natürlich das, was ich an vielen Stellen merke, eben auch als Frau in diesem ja männerlastigen Bereich, möchte ich jetzt mal sagen, dass ich sehr und immer wieder und manchmal aber auch sehr subtil den Eindruck schon habe, dass ich mich als Frau schon noch anders auch rechtfertigen und auch beweisen muss. Also, dass ich häufig alleine dadurch, wenn ich sage, ich bin Elektrotechnik-Ingenieurin, dann habe ich quasi ja gleich irgendwie einen positiveren Stempel drauf. Aber Männer haben das meistens nicht nötig, dass sie erst beweisen müssen, dass sie wirklich auch Ahnung von solchen eher technischen Themen hat. Und das ist schon was, was mich schon auch sehr ärgert und wurmt, möchte ich jetzt mal sagen. Ja,
ja, das glaube ich. Das hört man von öfter mal von Frauen auch aus der Branche, die ja in der Tat sehr männerlastig ist. Also ist bei uns im Unternehmen ein bisschen unterschiedlich, je nach Profession. Aber so die technischen, operativen Bereiche sind immer noch sehr männerlastig. Leuchtet mir ein. Hat sich da was geändert eigentlich so Interesse über die letzten 10, 20 Jahre? Oder nehmen Sie da keine Entwicklung wahr in der Gesellschaft?
Ich nehme schon ein bisschen eine Entwicklung wahr. Also ich sag mal, es sind nicht so sehr mehr die großen Sprüche. Also man traut sich nicht mehr so ganz direkt, das zu machen. Aber ehrlich gesagt ist es, das Subtilere ist nicht immer einfacher mit umzugehen, weil das ja trotzdem auch da ist. Und ich finde, was man auch gerade sieht, das ist ja auch viel in der Politik verbreitet, wenn man sich anguckt, was beispielsweise auch Annalena Baerbock von einem Jahr beispielsweise aushalten musste, ist das schon was immer noch krass ist und was immer noch nicht richtig ist, dass man sich so auch wirklich einer Kritik da aussetzen muss, wie das andere nicht müssen.
Mhm. Also Sie meinen, wenn es nicht zu sehr zurückschauen auf den Bundestagswahlkampf, aber da waren ja auch ein paar Dinge, wo man jetzt sagen könnte, jetzt unabhängig vom Geschlecht vielleicht auch einfach nicht optimal gelaufen.
Absolut. Natürlich sind da auch Fehler gemacht worden und sie selber weiß es, glaube ich, am besten und ärgert sich am meisten, glaube ich, auch über ihre eigenen Fehler. Darum geht es jetzt aber nicht nur, sondern es ist halt schon auch so, dass einfach gerade einer Frau, aus manchen Sicht wird sie ja als jung dann auch bezeichnet, dann schon weniger auch zugetraut wird und auch stärker bewertet wird, also wie sie aussieht, wie sie sich verhält. Es gab ja noch vor wenigen Wochen auch dann nochmal ja einen dieser kleineren, ich sag mal sagen, Twitter-Skandale, wo ja jemand sie als diese junge Dame, die unsere Außenministerin ist, bezeichnet wurde. Also solche Bezeichnungen müssen sich Männer im Allgemeinen nicht anhören. Da merkt man schon, dass es einfach ja noch immer Unterschiede gibt, leider.
Ich merke, dass ich aktuell den letzten Wochen gar nicht so viel auf Twitter unterwegs war. Der Skandal ist mir entgangen. Also ich versuche aber auch, mich ein bisschen da nicht in jede Diskussion mit reinzumischen. Aber Frau Baerbock hat, glaube ich, die letzten Wochen einen auch nachhaltig positiven Eindruck hinterlassen. Nicht nur in der Medienumfeld, sondern auch so in meinem persönlichen Umfeld habe ich so den Eindruck, dass das doch sehr positiv bewertet wird, wie sie mit der ganzen Ukraine-Thematik umgeht.
Absolut. Also ich finde, das zeigt einfach auch ihre Stärke, ihre Führung. Und wenn man nochmal zurückguckt, eben auch, es gibt ja auch einige Interviews auch aus dem Wahlkampf, wo sie auch viele der Dinge schon vorher so gesehen hat und sie damals eben auch noch nicht ernst genommen wurde. Aber ich finde auch, ich bin sehr froh, dass sie uns da gerade vertritt in dieser ganz schwierigen Situation, wo es bestimmt auch für sie nicht immer leicht ist. Aber ich finde auch, dass sie sich da auch richtig gut schlägt und uns da gut vertritt.
Lass uns mal zu dem Thema kommen, was uns im Moment alle beschäftigt. Grundsätzlich, glaube ich, beschäftigt. Also der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ist, ja, der Begriff der Zeitenwende hat sich schon etabliert, mehr oder weniger. Ich glaube, dass es auch nicht weniger ist als das. Wie sehen Sie jetzt am 22.03. nehmen wir auf? Die Lage ist sehr dynamisch, aber man kann ja nicht mehr tun, als von dem Standpunkt aus zu kommen, wo man ist. Wie sehen Sie gerade die energiepolitische Lage in Deutschland mit Blick auf diesen Konflikt?
Im Grunde genommen haben wir es wirklich in der aktuellen Situation damit zu tun, dass wir die Versäumnisse der vergangenen Jahre und Jahrzehnte ja schon fast auch wirklich gerade aufklären müssen. Also das heißt, wir haben hier einfach zum einen eine erhöhte Abhängigkeit, die sich in den letzten Jahren eben noch weiter immer aufgebaut hat, gerade von russischem Gas, aber auch von russischem Erdöl und Kohle. Und gleichzeitig ist der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht in der Geschwindigkeit vorangegangen, wie das eigentlich notwendig und auch möglich gewesen wäre. Dann wären wir jetzt beim Klimaschutz schon weiter und dann wären wir auch bei der Abhängigkeit von Importen an einer anderen Stelle. Und das macht es natürlich irgendwie gerade schwierig. Jetzt sind wir aber da an dieser Stelle, wo wir sind und müssen natürlich auch die entsprechende Verantwortung übernehmen bei allem, was nämlich damit zusammenhängt. Also das ist natürlich auch grüne Mitglieder in einer Regierung vor total schwierige Herausforderungen stellt und Sachen, die wir ja alle irgendwie eigentlich nicht wollen. Ja, also natürlich kann man das irgendwie vom Gefühl her nicht gut finden, zu sagen, dass wir jetzt gerade aber den Gashahn nach Russland nicht abdrehen können, einfach weil das enorme Auswirkungen hier auf uns hätte, die wirklich ja sehr, sehr krass wären für die Wirtschaft, aber ich glaube auch privat und hinterher für den sozialen Zusammenhalt. Und dann aber sagen muss, der Kopf muss aber hier entscheiden und wir müssen genau da diese Auswirkungen, die es da gibt, dann hinterher eben auch mit im Blick behalten und können nicht einfach nur aus dem Bauch heraus entscheiden. Und das ist natürlich eine Lage, die wirklich dramatisch ist und einfach hinzukommt. Ich sag mal, das alles, was uns dann ja noch gleichzeitig mit beschäftigt. Ja, ich glaube, uns allen geht ja immer wieder diese schrecklichen Bilder aus der Ukraine und das, was die Menschen dort erleben oder auf der Flucht auch erleben oder dann hier ankommen, das sind ja einfach noch zusätzliche Schicksale, die man natürlich auch im Blick behalten muss.
Also ich kann das nur bestätigen, was jetzt so ein bisschen Sicht der Branche ist. Wir sind ja bekanntermaßen auch als Gelsenwasser durchaus auch im Gas engagiert relativ viel und das ist ein absoluter Schock für alle gewesen. Und ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre dabei. Wir haben immer dieses Narrativ ja auch gehabt durchaus, dass Politik von der Energiepolitik durchaus getrennt ist. Nicht nur was die Frage Russland betrifft, sondern andere ja auch, wenn man ehrlich ist, andere Partner ja auch nicht so ganz einfach sind. Aber das ist wirklich etwas, was, glaube ich, man kann jetzt sagen, man hat das gesehen. Die meisten sagen, in der Form haben sie es nicht gesehen. Im Nachhinein natürlich ein großer Fehler, wie es jetzt aussieht. Und das führt zu schwierigen Positionen, glaube ich. Sie haben natürlich der Frage jetzt ein bisschen vorgebeugt. Also das ist ja offensichtlich natürlich. Wir alle beschäftigen uns gerade mit der Frage des Energieembargos. Wir alle haben ab dem ersten Tag Krisensitzungen gemacht, täglich zum Teil. Und am ersten Tag hat Robert Habeck noch aus einer Kurzflussreaktion gesagt, wir können auf russisches Gas verzichten, hat dann aber sehr schnell gegengerudert ab dem zweiten, dritten Tag auch, finde ich, ganz toll, auch ganz klar kommuniziert dazu, dass das absolut unmöglich ist im Moment, das so zu tun. Das ist aber doch eine schwierige Position für jemanden, der eigentlich überhaupt keine Überzeugung in dieser Richtung hat. Würden Sie gerne Regierungsverantwortung tragen im Moment in Berlin?
Naja, ich meine, man kann sich die Zeiten ja nicht aussuchen, in denen man da ist. Also ich glaube, gerade ganz persönlich möchte ich natürlich nicht tauschen, aber ich meine, wir treten natürlich auch hier in Nordrhein-Westfalen an, um hier was zu verändern und in Regierungsverantwortung zu kommen. Und auch hier sind ja die Herausforderungen enorm. Also, und man muss dann einfach auch sagen, ich bin jedenfalls auch in die Politik gegangen, um was zu verändern. Und man verändert halt, das habe ich in den letzten Jahren auch wirklich ja schwer lernen müssen, in der Opposition verändert man halt eher wenig. Und deswegen ist es schon, finde ich, wichtig, auch in solche Regierungsverantwortung zu gehen, auch wenn einen das wirklich ja vor die ganz, ganz großen Herausforderungen auch persönlich dann natürlich stellen kann und sagen muss, wo kann es jetzt hier wirklich lang gehen und ohne die eigenen Werte zu verraten. Aber manchmal muss man eben auch Umwege gehen, um dahin zu kommen, wo man eigentlich will.
Jetzt ist natürlich, man sagt ja auch, in Krisen verändert. Also wenn man natürlich so argumentiert oder das auch so sieht, dann ist das sicherlich auch eine spannende Zeit, um politische Verantwortung zu tragen. Jetzt ist die Katar-Reise ja des Wirtschaftsministers gestern zu Ende gegangen. Katar, Saudi-Arabische Emirate. Auch keine, also ohne Polemik jetzt auch keine ganz einfachen Partner, um die Energiezukunft zusammen aufzubauen, oder?
Ja, absolut nicht. Aber das ist halt, ich sag mal, das Grundproblem, ja. Ich sag mal, bei allem, woher wir fossile Energieträger bekommen, ich sag mal, mit Ausnahme vielleicht von Norwegen, ansonsten fallen mir jetzt wirklich nicht so viel ein bisschen.
Holland.
Bitte?
Holland, wenn Sie jetzt schon.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ein bisschen kommt ja auch aus den Niederlanden. Das ist aber ja auch im absteigenden Ast. Aber ansonsten haben wir es ja wirklich sehr, sehr viel einfach leider mit Ländern zu tun, die entweder massive Umweltprobleme haben, wo es massive Auswirkungen auf die Menschen vor Ort gibt. Oder und dann eben auch zum Teil natürlich Demokratie nicht gerade das ist, wie wir uns das hier so vorstellen und auch unterstützen wollen. Und umso wichtiger ist es ja, das, was ich eben schon mal gesagt habe, im Grunde genommen schaffen wir das nur mit erneuerbaren Energien hier vor Ort. Also hier so viel wie möglich an erneuerbaren Energien selbst zu produzieren. Das ist eben gleichzeitig die Möglichkeit, auch unabhängiger vom Ausland zu werden. Aber natürlich, ich meine, wir sind halt in einer globalisierten Welt. Da kann man ja nicht irgendwie einfach nur die Schotten dicht machen. Dann hätten wir ja an vielen Stellen irgendwie genau das Problem. Also ich finde, wir müssen da genau hingucken. Wir müssen aber in allen Bereichen hingucken. Also ich merke immer wieder, wenn wir zum Beispiel die Diskussion um Elektromobilität haben, dann kommt da ganz schnell die Frage auf, woher kommt denn da das Lithium? Und das ist ja alles nicht in Ordnung. Das stimmt. Man muss genau hingucken, woher kommt das und unter welchen Bedingungen wird das irgendwo abgebaut. Aber ich sag mal, beim Öl in Afrika hat das in den letzten Jahren und Jahrzehnten niemand interessiert, wie viel Menschen, wie viel Umwelt da zerstört wurde. Oder wenn die Akkus aus den Laptops und Handys, die alle naselang quasi neu gekauft werden, das gleiche Lithium drin ist, wie das in Autobatterien oder Autoakkus dann nun mal der Fall ist. Da ist dann auf einmal so ein bisschen sind mehr die Scheuklappen in der allgemeinen Diskussion da. Und ich finde einfach wichtig, deswegen brauchen wir insgesamt eine Veränderung. Also schon genau zu gucken, bei allem, was wir konsumieren, was wir benötigen, muss man doch genau hingucken, woher kommt es, unter welchen Bedingungen wurde es produziert oder abgebaut. Und das kann nicht nur an einer Stelle sein, sondern das muss natürlich überall der Fall sein.
Also absolut, ich bin völlig bei Ihnen. Ich habe bisher allerdings nicht wahrgenommen, dass bei der Elektromobilität besonders genau drauf geguckt wird. Ehrlich gesagt eher so ein bisschen andersrum. Also es gibt ja die Guten und die Schlechten. Und die Elektromobilität waren für mich immer die Guten. Auch wenn Elon Musk der einer halben Region das Wasser abgräbt, oben in Grünheide und einen Wald abholzt und da eine Fabrik hinstellt. Ein Tod muss man sterben, ist vielleicht ein schlechtes Bild heutzutage, aber das hat mein Opa immer so gesagt. Wahrscheinlich ist das eine Ressourcenfrage insgesamt, wie Sie richtigerweise sagen. Es ist nun mal so, dass wir über unsere Verhältnisse vielleicht leben und dass es ganz wenig Möglichkeiten gibt, Ressourcen bei uns abzubauen. Lithium übrigens gibt es in Deutschland auch, habe ich jetzt aber allerdings gelernt. Es gäbe sogar Vorkommen, glaube ich. Gar nicht so kleine.
Genau, und glaube ich auch nicht ganz einfach dann zu heben, aber genau, also das ist natürlich so ein bisschen, also natürlich alles, was wir machen, ja, wie wir leben, wie wir Energie produzieren, quasi wie wir Strom produzieren, das sind ja alles Sachen, wo wir Auswirkungen auf die Umwelt haben und jedes Haus bauen und all das, ne, also hat ja irgendwie Auswirkungen und nimmt der Umwelt auch gleichzeitig wieder was weg. Und das heißt ja aber dann nicht, dass man sagt, ja gut, so ist das halt, sondern dafür gibt's ja dann auch entsprechende Regeln und man muss auch genau daran immer weiter arbeiten, zu sagen, was ist denn aber das, was jetzt die geringste Auswirkung hat. Und dann landen wir auch wieder bei den erneuerbaren Energien, weil nämlich die erneuerbaren Energien, ich sag mal auch natürlich, auch eine Windanlage hat eine Auswirkung auf die Umwelt. Und aber sie sind eben deutlich geringer, als wenn man das dann eben aus den Braunkohletagebauen beispielsweise holt. Und da, finde ich, muss man halt schon hingucken und sowohl bei uns hingucken, aber eben auch woanders hingucken. Nicht einfach nur die Scheuklappen machen, naja gut, das kommt halt von woanders, dann ist es nicht so schlimm. Und das hängt halt alles zusammen. Das hängt zusammen, von wem kommt das? Also was ist da für ein System, steckt auch da vor Ort hinter, aber auch wie leiden auch ganz persönlich da Menschen drunter oder die Umwelt vor Ort. Ne?
Jetzt haben Sie die Kohle angesprochen. Wir denken ja von NRW aus. Also ich habe ja nicht umsonst auch am Anfang gesagt, natürlich als eines der Kohleländer, Kohleausstieg gerade beschlossen, mit der vielbeschworenen Kohlekommission. Jetzt haben wir ja leider die Erkenntnis, dass wir kurzfristig mit dem erneuerbaren Ausbau diese Lücken nicht geschlossen bekommen. Es sind alle möglichen Maßnahmen im Moment in Diskussion, auch noch mit heißer Nadel gestrickt. Aus der Branche raus auch so, dass die Zahlen relativ frisch sind, was machbar ist. Zahlen sind am Ende sowieso auch immer Schall und Rauch, also ist alles graue Theorie. Fest steht, wir müssen ein paar Dinge tun. Und Sie haben in anderem Zusammenhang mal gesagt, wir müssen jetzt alles auf den Tisch legen, was da ist. Erster unangenehme Punkt ist natürlich die Kohleversorgung, die Braunkohleversorgung. Hat sich das Thema Hambacher Forst jetzt anders entwickelt und die Dörfer, oder wie gehen wir jetzt damit um?
Nee, das sehe ich nicht so, weil wir ja schon gucken müssen, was ist jetzt kurzfristig und was ist quasi mittelfristig eigentlich der Weg. Und kurzfristig ist es einfach genau die Frage, wie kriegen wir im Grunde genommen hauptsächlich den nächsten Winter, vielleicht auch noch die wenige Zeit danach, da die Versorgungslage sichergestellt. Und da ist auch eben auch mit meinem technischen Hintergrund mir das total wichtig, das nochmal zu sagen, dass wir alles daran setzen müssen, dass die Versorgung von Strom und Wärme bei uns sichergestellt wird. Weil wir können uns nicht vorstellen, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Und wenn das nicht nur mal kurz irgendwo ausfällt, sondern wir das wirklich längerfristig haben, dann haben wir wirklich ganz, ganz andere Probleme hier.
Ja.
Und das heißt natürlich auch, dass man darüber reden muss, dass die Braunkohleblöcke, die beispielsweise jetzt in den nächsten Monaten irgendwie eigentlich zur Abschaltung anstehen, man eventuell über diese Zeit etwas länger laufen lassen muss. Das ist die kurzfristige Notwendigkeit. Aber das bedeutet nicht, dass man nach hinten raus dann irgendwie auch noch länger das machen muss, sondern nach hinten raus ist eher die Frage, dass wir jetzt parallel daran arbeiten müssen, dass die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden und das wirklich auch beschleunigt wird. Und dann kann es auch weiterhin gelingen, dass 2030 spätestens der Ausstieg aus der Kohle, aus der Braunkohle auch gelingen kann. Und ich finde dann ja spannend, dass an so einer Stelle eben auch selbst RWE sagt, dass für sie der Hambacher Wald halt nicht zur Diskussion steht. Wo wir noch natürlich uns drüber austauschen, ist die Frage der Zukunft der Dörfer. Aus unserer Sicht ist das absolut machbar und auch klimapolitisch notwendig. Und das wird auch eine der Debatten sein, die wir in den nächsten Monaten und anderthalb Jahren wahrscheinlich irgendwie zu führen haben, wie das genau gelingen kann, damit man da auch nochmal die entsprechenden Dörfer und Menschen retten kann.
Haben Sie denn nicht die Befürchtung, dass das am Ende darauf hinausläuft, dass wir sagen, wir lassen die Braunkohle jetzt so lange weiterlaufen, bis wir mit Erneuerbaren die ersetzt kriegen? Und dann haben wir im Grunde genau diese Gasbrücke, die wir immer haben wollten, dann jetzt als Braunkohlebrücke aufgebaut? Also ich würde jetzt wahrscheinlich an Advocatus Diaboli an RWEs Stelle auch nicht sofort sagen, ja, jetzt werden die Dörfer alle abgebaggert, sondern ich würde auch sagen, ja, das ist kein Problem, lass mal ein bisschen laufen. Haben Sie da Sorge, dass das jetzt durch die Hintertür doch irgendwie zu dem führt, was Sie eigentlich nicht haben wollten?
Nee, ich habe schon Sorge und würde jetzt nicht alles nur dem freien Spiel der Kräfte überlassen, ja, sondern das geht natürlich schon darum, in der nächsten Zeit auf Bundesebene, aber eben auch auf Landesebene klare Leitlinien zu machen, bis wohin es geht und bis wohin es eben auch nicht geht. Und wir haben immer wieder gemerkt, wir haben ja wirklich auch schon eine lange Geschichte mit RWE, also dieses Land hat eine lange Geschichte mit RWE und auch wir Grüne haben, glaube ich, schon viel auch mit RWE erlebt und wissen daher schon, dass man da auch klare Linien und auch Grenzen einziehen muss, dass das nicht automatisch passiert, sondern dass da Politik gestalten muss. Und das ist ja auch einer der Ansätze, weswegen wir mitgestalten wollen, ich das auch an der Stelle mitgestalten will. Das passiert nicht alles automatisch, das müssen wir schon machen.
Ja, also wir sind ja alles ungelegte Eier im Moment, aber klar, nach so turbulenten Tagen finde ich das toll, dass er das mit so klarem Blick an diese Frage rangeht, weil in der Tat, glaube ich, ein Energiestopp oder ein Ausfallszenario von Stunden oder Tagen im Strom eine nicht vorstellbares Szenario wäre für uns alle. Wahrscheinlich auch für die geschützten Kunden, vielleicht für einige unserer Zuhörer, Sie hatten das gerade genannt, was passieren würde. würden wir einen Stromstopp oder einen echten Energiestopp haben, wäre ja nicht, erstmal von der Theorie her zumindest, wären nicht die Haushaltskunden betroffen. Das sind ja sogenannte geschützte Kunden, sondern es würde primär in der Industrie die Problematik auftauchen, nicht wahr?
Genau, also wenn jetzt beispielsweise wirklich der Gashahn zugedreht werden würde, wäre das ja auch so, das ist ja alles in Verordnung und so weiter geklärt, was dann passiert. Und es würden natürlich vor allen Dingen private Kunden, aber ich sage mal auch so wichtige Infrastruktur wie Krankenhäuser, Pflegeheime und so weiter, das ist natürlich was, was man möglichst auch lange aufrechterhält in der Versorgung, sondern es würde als allererstes die Unternehmen, die Firmen abgeschaltet werden. Und das hört sich jetzt irgendwie, naja, dann kann vielleicht der Endkunde sagen, naja, dann bin ich ja nicht betroffen, aber das würden wir alle merken. Also das, da geht ja nicht nur irgendwie um ganz kurze Zeit, sondern es geht ja darum, dass das hinterher auch bedeuten würde, dass sicherlich eine Arbeitslosigkeit steigt, dass eben wirklich nicht mehr produziert werden kann und. Also das zieht einen ganz schönen Rattenschwanz nach sich, der aus unserer Sicht echt zu verhindern ist. Deswegen finde ich schon kurios, dass gerade auch zum Teil ja aus einer CDU heraus beispielsweise diese Forderung eines solchen Gasstopps kommt. Also das hätte ich mir vor einem halben Jahr auch niemals erträumen lassen, dass jemand von der CDU das sagt und ich als Grüne das irgendwie verteidige. Aber ich finde, da muss man schon mal ein bisschen realistisch sein, was gerade geht und was wir wollen können und was nicht.
Das habe ich übrigens auch überhaupt nicht verstanden. Also das zeigt irgendwie so ein bisschen die Perversion von Politik, wenn ich das sagen darf. Also wenn ein Norbert Röttgen und, gut, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber auch ein Friedrich Merz öffentlich sagt, Nord Stream 2, 1 abstellen, jetzt mal Kante zeigen, frage ich mich wirklich, ob ich irgendwie was von der Farbenlehre nicht verstanden habe so richtig. Also das, gut, aber in der Opposition lässt sich leicht fordern, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist leider so, weil also ich jedenfalls habe versucht, ich bin ja jetzt nun hier im Landtag seit fast 5 Jahren in der Opposition. Ich habe auch immer versucht, einfach dabei zu bleiben, zu überlegen, okay, was würde ich denn jetzt in einer Regierungssituation tun? Und ich weiß auch, dass natürlich Regieren auch manchmal nicht einfach ist und manchmal länger braucht und so weiter. Aber ich finde, eigentlich gehört es ja zu einer Ehrlichkeit auch dazu, dann mal auch mal vielleicht zu loben oder auch mal zu sagen, ja, so würde ich es jetzt vielleicht nicht machen und sich selber aber auch in die eigene Nase fassen. Und das ist ja, glaube ich, das, was viele Menschen auch gerade eben so ein bisschen von der Politik wegbringt. Also dass man nicht das Gefühl hat, dass da wirklich auch ehrlich damit umgegangen wird, ja.
Also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Noch fließt das russische Gas, wenn man so schön sagt, wenn man es misst. Und wir wissen nicht, ob wir, wenn wir es ausstrahlen, vielleicht doch eine ganz andere Situation haben. Ich habe den Energieminister und Wirtschaftsminister Pinkwart bei uns in der Folge 1 gehabt und er hat zu mir das Folgende gesagt.
50% der energieintensiven Unternehmen Deutschlands haben ihren Sitz hier in Nordrhein-Westfalen. Insofern geht es nicht nur um NRW, es geht um Deutschland. Bleiben wir ein Industrieland und welche Voraussetzungen brauchen wir dafür? Das ist ein Thema, was wir hier ganz intensiv bearbeiten und mit der Energiewende parallel dazu auch gestalten dürfen. Aber ich denke, es ist auf der anderen Seite auch eine riesige Chance.
Aber das heißt ja, Frau Brems, bei der Industrie sind Sie sich auf jeden Fall schon mal total einig, beide. Klingt alles sehr ähnlich. Die Energiewende ist aber auch fest im Blick der Landesregierung. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also ich sag mal so, das, was Minister Pinkwart wirklich gut kann, ist ja darstellen, was er machen will und ankündigen und da auch Chancen zu sehen und so weiter. Aber wenn wir uns die letzten 5 Jahre angucken, dann hat halt das Handeln nicht zu diesen Aussagen gepasst. Also wer von Klimaschutz redet und ja, da hat sich was verändert bei ihm, bei auch Schwarz-Gelb, keine Frage. Also in der Rhetorik hat sich was geändert, dass da Klimaschutz auf einmal wichtiger ist, wäre nämlich noch die Jahre davor unser rot-grünes Klimaschutzgesetz irgendwie als das Ende der Industrie in Nordrhein-Westfalen gesehen wurde, was ja nicht so gekommen ist. Aber jetzt heißt es eben nicht einfach nur vom Klimaschutz reden, sondern auch da entsprechend handeln. Und da kann man jetzt sagen, nicht sagen, dass das funktioniert. Also ich nehme mal das Beispiel Windenergie. Also es gehört eben nun mal dazu, wenn man Klimaschutz will, dass man die Erneuerbaren ausbaut. Und da sind Wind und Photovoltaik diejenigen mit dem größten Potenzial. Und da passiert einfach viel zu wenig. Und der zweite Aspekt, den Sie ja auch mal wieder darstellen, zu sagen, Sie geben viel mehr Geld aus für Klimaschutz. Wenn man sich das aber genau anguckt, ist das auch zum Großteil beispielsweise Geld, was ins Rheinische Revier geht. Ja, im Rheinischen Revier wird Braunkohle abgebaut und wenn wir damit aufhören wollen, braucht diese Region auch eine Unterstützung. Aber nicht jedes Geld, was halt ins Rheinische Revier geht, ist automatisch auch Klimaschutz damit, ja, sondern da finde ich, muss man schon genau hingucken und ich sehe, wie Herr Pink war, dass es eine große Chance ist, die wir jetzt anpacken müssen, aber ich sehe nicht, dass er diese Chance in den letzten Jahren auch wirklich im Ansatz genutzt hat.
Also da wir im Ruhrgebiet sitzen von Gelsenwasser aus, muss ich jetzt mal Folgendes sagen, wir bei der Kohlekommission hatten wir schon den Eindruck, dass ich glaube 15 Milliarden richtig sind im Rheinischen Revier, aber dass es natürlich im Ruhrgebiet auch ein paar Steinkohlekraftbetreiber gibt und ein paar Unternehmen gibt, die schon einiges vor der Brust haben und das doch relativ mit relativ spitzen Fingern angefasst worden ist im Verhältnis dazu. Natürlich haben wir die Braunkohle nicht hier. Ich weiß, ist nicht ganz eins zu eins vergleichbar, aber es wurde immer so gesagt, na, ihr habt ja den Strukturwandel schon geschafft und das ist ja so ein super Beispiel. Weiß ich nicht, kann man jetzt unterschiedlicher Auffassung zu sein. Was glauben Sie denn, was zu tun wäre? Sie haben ja auch sich befasst damit, mit den Erneuerbaren. Wie viel wäre denn möglich in NRW und was wäre denn konkret zu tun?
Also als erstes ist es wirklich so, dass das Thema Windenergie wirklich das ist, wo wir massiv jetzt nochmal eine Veränderung brauchen, also wirklich eine Beschleunigung. Das eine ist das, was die Landesregierung ja vor einem Jahr beschlossen hat, dass sie nämlich eine, im Grunde genommen die Flächen reduzieren will mit diesem pauschalen Mindestabstand von 1000 Meter zur Wohnbebauung. Damit sind die Potenzialflächen in Nordrhein-Westfalen massiv eingeschränkt und eine eigene Studie der Landesregierung, die sie selber immer noch nicht veröffentlicht haben, hat aber genau das gezeigt, dass sie eigentlich mit diesen Flächen, die gerade zur Verfügung stehen, ihre eigenen Ziele noch nicht mehr erreichen. Und wir sagen ja, dass die Ziele nicht ausreichend sind. Und
das ist mir aber neu, Entschuldigung, ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ich wusste, dass es gab diese Ziele und dann gab es eine Studie, die nachgewiesen hat, dass die Ziele wunderbar erreichbar sind. Hm. Und da gab es natürlich dann Kritik von, ich lasse jetzt mal nicht 100% bewerten, aber dass natürlich die Annahmen sehr, sehr positiv waren in dieser Berechnung. Und jetzt gibt es aus Ihrer Sicht gibt eine Studie der Landesregierung, die nachweist, dass die Ziele gar nicht erreichbar sind, die aber dann nach dem 15. Mai veröffentlicht wird.
Ja, keine Ahnung, die sollte eigentlich vor, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen ungefähr veröffentlicht werden. Also gab es schon einen Pressetermin und dann wurde das wieder zurückgezogen. Und im Grunde genommen hat die Studie diese 1000 Meter im Grunde genommen auch gar nicht richtig irgendwie in Betracht gezogen. Also das heißt, im Grunde genommen gab es nicht mehrere Varianten, was quasi ohne 1000 Meter und mit 1000 Meter wäre, sondern es ist aber zeigt schon, dass das, was die Landesregierung sich da vorstellt, so einfach nicht möglich ist. Das zeigt diese Studie schon deutlich. Mhm. Wie gesagt, sie ist halt über Kanäle zum Teil in der Presse gelandet und kommt schon deutliche Kritik auch auf, ne? Und ein zweiter Punkt noch, der natürlich auch wichtig ist, zum einen brauchen wir Flächen und zum anderen müssen natürlich diese Anlagen auch schneller gebaut werden. Und das ist ein Problem, was wirklich enorm ist, ja. Wenn wir jetzt weiterhin wie bisher irgendwie von der Planung, von der Überlegung bis zur Inbetriebnahme irgendwie 5 bis 8 Jahre brauchen und sagen, dass wir aber 2030 aus der Kohle aussteigen wollen, dann kann das ja nicht funktionieren, dass die erneuerbaren Energien bis dahin wirklich genug leisten können, wenn das alles viel zu langsam geht. Das heißt, wir müssen da Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung haben. Und auch dazu gab es bisher keine konkreten Vorschläge, wie die Landesregierung das angehen will. Da ist es so, dass sie dann immer gesagt haben, wir wollen Bürokratie abbauen, aber das alleine als Satz reicht halt nicht. Aus unserer Sicht müsste man dahin gehen, dass man die Kommunen oder auch die Kreise, die je nachdem halt planen oder genehmigen, auch eine Unterstützung braucht. Die haben ja zum Teil wenig Personal und brauchen da Unterstützung. Oder es ist manchmal auch so, dass dann auf einmal in einer Region relativ viel geplant wird, dass so eine Kommune da gar nicht mehr hinterherkommen kann. Und damit das beispielsweise schneller geht, bräuchte man sowas wie so mobile Einsatzteams, die dann da unterstützen können, wo es gerade ein Problem gibt. Und der zweite Aspekt ist der, dass aus unserer Sicht wir klarere Leitfäden haben müssen, was beim Artenschutz zu beachten ist. Das würde einerseits dem Artenschutz helfen und andererseits wirklich auch der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Weil häufig eben dann auf der Genehmigungsebene sehr viele Fragen auftauchen, was man jetzt an dieser Stelle irgendwie machen soll und dann jede Region quasi für sich alleine entscheidet und manchmal höhere oder geringere Standards ansetzt. Und das ist nichts, womit man gut planen kann. Und das wäre eine richtige Beschleunigung, wenn das eine einheitliche Linie ist, wenn vorher klar ist, was man einreichen muss und wenn das gegeben ist, dann wird es auch genehmigt. Und so könnte man an den Stellen wirklich eine Beschleunigung hinbekommen. Das ist aus meiner Sicht das, was wir jetzt ganz, ganz dringend brauchen.
Meistens entscheiden dann ja Verwaltungsrichter am Ende, wie sie das auszulegen haben. Es gibt ja auch den Vorschlag, die Genehmigungen da zu zentralisieren, weil wie Sie richtigerweise sagen, einfach viel zu wenige Leute sich bei den Behörden damit kümmern. Und jetzt kommt vielleicht ein bisschen kritischer Punkt, sich dann mit Umweltanwälten, meistens von bekannten Umweltverbänden losgeschickt, auseinandersetzen, die absolute Profis darin sind, Windprojekte zu zerstören. Und der arme Kollege von der Behörde eigentlich sich gerade erst einarbeitet in die Materie. Würden Sie da eine Professionalisierung der Behörde, vielleicht eine Zentralisierung auf Bezirksregierungsebene oder irgendwo befürworten, sodass das schneller abgearbeitet wird? Vielleicht sogar anderer diskutierter Punkt, die Klagen etwas erschweren, die dort kommen, die ja zum Teil sehr früh und sehr unsubstanziert vorgetragen werden.
Also zum einen das Thema Klagen, man muss sich das sicherlich auch nochmal genau angucken, aber da gibt es ja sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu. Also zum einen gibt es jetzt gar nicht so viel Klagen, also prozentual, es laufen ja auch viele Sachen einfach so und stimmt, es gibt natürlich aber auch viele Klagen gerade gegen Kommunen und gar nicht so sehr dann eher gegen die konkrete Planung. Ich sehe ja auch eine Notwendigkeit der Unterstützung der Planungs- und Genehmigungsbehörden, aber ich finde, wo man total aufpassen muss, ist, man kann jetzt nicht das gesamte, wenn wir uns erst damit beschäftigen, das ganze Planungs- und Genehmigungssystem zu verändern, ja, und eine Verwaltungsstrukturreform zu machen, dann sind wir die nächsten Jahre beschäftigt mit so einer Strukturreform, anstatt endlich ins Machen zu kommen, sondern ich glaube, dass wir eher gucken müssen, dass wir die entsprechenden Behörden da unterstützen müssen, wo gerade eine Schwierigkeit ist. Das kann mit mobilen Teams sein, kann auch sein, dass man einzelne Punkte vielleicht auch mal auf eine andere Ebene hebt. Aber ich wäre da sehr, sehr skeptisch dabei, wirklich das komplette System zu ändern, einfach aus den genannten Gründen, weil ich glaube, wir müssen jetzt einfach da machen und nicht irgendwie uns nochmal überlegen, was in einer idealen Welt vielleicht nochmal an anderen Strukturen, weil wir haben halt keine ideale Welt und müssen jetzt mit dem klarkommen, wie es gerade wie gerade die Situation ist. Und ich finde dann auch wichtig, und das zeigt es auch an vielen Stellen, dass man die Planerinnen und Planer, aber auch die Kommunen dabei unterstützt, dass wirklich vor Ort eine Beteiligung stattfindet. Eine Bürgerbeteiligung, eine finanzielle Beteiligung, aber auch die Möglichkeit, dass wirklich Geld wieder insgesamt auch in die Kommune zurückfließt. Wo das passiert, gibt es zwar immer noch Leute, natürlich, die das jetzt nicht alles immer nur super finden. Es werden nie hundertprozentig alle Leute immer alles gut finden, aber es gibt hinterher dann eigentlich keine Klagen mehr und keine großen Schwierigkeiten. Auch in den Regionen, wo beispielsweise im Paderborner Land jetzt sehr, sehr viele Windanlagen schon stehen, wird genau dieses System gemacht und da gibt es keine Klagen. Das läuft alles wirklich sehr, sehr positiv. Also das heißt, es gibt schon Methoden, wie man auch diese Schwierigkeiten, die man natürlich zu beachten hat, dann aber auch angehen kann.
Wir haben ja, also das ist ja auch so ein bisschen eine Kante, deswegen spreche ich das an, zum der Energiewende, zum Umweltschutz, durchaus da auch, natürlich, Sie haben das Thema Artenschutz angesprochen, also umweltpolitische Themen, die mit der Windenergie zusammen eine Rolle spielen, da müssten wir ja eigentlich jetzt einen Schub hinbekommen, weil das EEG, wie es im Osterpaket vorgeschlagen hat, schlägt vor, die Erneuerbaren als Maßnahme der öffentlichen Sicherheit mit einzustufen, was ja für mich heißt als Jurist, dass die Abwägungen in Zukunft deutlich anders getroffen werden sollen und dass man im Grunde letztendlich der Energiewende den Vorzug gibt gegenüber anderen Gütern. Klingt jetzt so negativ ausgedrückt, aber am Ende muss es ja so sein. Ich muss ja eine Abwägung treffen immer in der Rechtsordnung, was mir wichtiger ist. Zukünftig sind jetzt die Erneuerbaren eben wichtiger als vorher, weil sie auch im nationalen Sicherheitsinteresse sind. Da müssen ja andere Dinge dann jetzt auch ein Stück weit zurückstehen.
Das kann schon sein. Und an der einen Stelle wird das sicherlich dann auch die die Entscheidungen vereinfachen vielleicht. Mhm. Aber ich würde jetzt eben nicht sagen, dass das damit automatisch bedeutet, dass irgendwie der Artenschutz, der Umweltschutz hinten runterfällt, sondern ich habe ja eben auch gesagt, wir brauchen schon klare Leitlinien, wie und wo das miteinander vereinbar ist, wo es auch mal nicht zu vereinbaren ist. Und dann muss man aber auch sagen, gibt es ja viele Weiterentwicklung in den letzten Jahren. Ich finde zum Beispiel spannend, dass es halt auch eine Kamera- und Digitalisierungstechnik gibt, mit der die Kameras erkennen können, welche Vogelart gerade auf die Windanlage, auf den Windpark zufliegt. Und wenn es eine Art ist, die halt Schwierigkeiten hat mit Windenergieanlagen, dann wird der Windpark in dem Moment mal kurz runtergefahren oder hört dann eben auf. Und wenn der Vogelschwarm wieder vorbei ist, kann es wieder losgehen.
Für den Vogel?
Das ist wirklich technisch möglich. Ja, also das wurde eben auch im Paderborner Land entwickelt. Aber das Problem ist, es ist entwickelt, es ist fertig, es ist geprüft. Aber wenn man das aktuell einsetzen will, muss das an jedem Windpark halt neu wieder überprüft werden. Das ist ja so, als wenn man irgendwie nicht mehr Autos in Serie produzieren könnte und jedes Auto einzeln irgendwie geprüft werden müsste, ob alle Sicherheitseinrichtungen funktionieren. Das sind halt auch so Sachen, die wir bei den erneuerbaren Energien zum Teil sehen, dass auf einmal da Vorgaben sind, die es woanders so nicht gibt. Wo man sich schon fragt, was soll das Ganze denn? Und das ist natürlich auch echt eine richtig aufwendige Arbeit, das alles durchzugehen. Ja, also das EEG ist damit ein erster Schritt, aber im Grunde genommen ist das Problem, dass so viele Verordnungen und so weiter ja durchgegangen werden müssen und andere Gesetze, wo es eben auch Benachteiligungen der erneuerbaren Energien gibt, die es auch alles verlangsamen. Mhm.
Wie sehen Sie denn, wir hatten in anderen Zusammenhang darüber gesprochen, die Auswirkungen der neuen Situation und der Ukraine-Krieg oder Ukraine-Krise auf umweltpolitische Themen? Es gibt natürlich die Frage der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, die jetzt natürlich reflexartig auch ein Stück in Richtung stärkere Regionalisierung geht. Es gibt erste Ideen, die Landwirtschaft auch ein Stück weit wieder zu unterstützen, weil die Lebensmittelpreise steigen. Kann das dritter Punkt vielleicht dazu, Wirtschaftsminister Pinkwart hat die Tage wieder veröffentlicht, dass er die Frage des Frackings nochmal prüfen lassen will. Ich weiß nicht, wie fundiert das gemeint gewesen ist, aber auch der niedersächsische Wirtschaftsminister hat gestern gesagt, wenn wir Fracking-Gas aus Amerika in Zukunft beziehen, dann können wir ja im Grunde ja auch selber wieder drüber nachdenken, ob wir es machen. Hört sich für mich alles nicht gut an, aus der wasserwirtschaftlichen Brille jetzt mal gesehen. TTIP war auch noch übrigens, kommt auch noch dazu, gestern Christian Lindner hat gesagt, wir müssen wieder stärker an Amerika ran, TTIP sollten wir nochmal auf den Tisch nehmen. Irgendwie alles Themen, die ich dachte mal, die irgendwie überwunden gewesen wären.
Ja, da müssen wir natürlich total aufpassen, weil natürlich jetzt viele vielleicht auch eine Chance wittern, alte Dinge, die eigentlich vielleicht schon auch erledigt waren, jetzt nochmal aus der Mottenkiste zu holen. Ja, also beim Thema Atomkraft war es ja im Grunde genommen dasselbe. Das war richtig und gut, auch einmal zu überprüfen, ob das halt technisch uns weiterhilft, ob das geht oder nicht. Da habe ich jetzt erstmal gar nichts gegen, ne? Ja. Sich das anzugucken, weil wir haben ja eben schon mal gesprochen, im Grunde muss jetzt einmal alles auf den Tisch, was wir da haben, und man muss diese Sachen einmal technisch auch prüfen. Aber genauso wie Atomkraft uns halt über die Jahre nicht weiterhelfen wird, ist das beim Fracking-Gas genau dasselbe. Also ich sag mal, wenn wir jetzt hier anfangen würden, ja, also abhängig von allem, was es wirklich an schwierigen Herausforderungen, also an Auswirkungen ja hier gäbe auf das Wasser, wir sind ein Land in Nordrhein-Westfalen, es ist ja schon durchlöchert wie ein Schweizer Käse, wo man hier
allerdings
noch Regionen finden will, ja, also unterirdisch durchlöchert quasi, wie man hier noch Regionen finden will, wo das wirklich intakt ist, wo man das machen könnte und dann trotzdem eben enorme Risiken gerade für das Wasser hätte. Selbst wenn man das alles machen würde und beiseite schieben würde, wäre das ja so, dass das Jahre dauern würde. Also ich sag mal, bis man eine erste Probebohrung hat, bis man von einer Probebohrung irgendwo dahin kommt, dass da wirklich Gas rauskommt, das dauert alles Jahre. In der Zeit könnten wir mit erneuerbaren Energien schon viel, viel weiter sein. Also das ist wirklich für mich einfach nur irgendwie ein Festhalten an alten Dingen und sich nicht vorstellen können, dass die erneuerbaren Energien uns hier wirklich direkt helfen können, auch viel günstiger sind und uns gleichzeitig unabhängig machen. Und auch beim Thema Landwirtschaft ist es ja das Gleiche. Also es kann ja nicht sein, dass man jetzt irgendwie Errungenschaften, die man hat, dass man Pestizide, die einfach giftig für die Organismen sind, für uns sind, dass man jetzt überlegt, dass man die vielleicht wieder brauchen könnte, um hier irgendwie die Landwirtschaft hochzufahren. Sondern wir müssen doch irgendwie gucken, wie Landwirtschaft mit unserem Leben in Einklang zu bringen ist und wir natürlich eine Versorgung sicherstellen können. Aber wir haben eigentlich dieses Problem in Deutschland nicht, dass wir hier keine Versorgungssicherheit irgendwie von Lebensmitteln haben, sondern wir haben das Problem vor allen Dingen in Afrika. Und da ist ja wirklich auch die Gefahr groß, dass Putin das beispielsweise auch mit im Kopf hatte, ja, genau diese Folgen dann zu haben, dass vielleicht auch von dort dann wieder mehr Flüchtlinge kommen, einfach weil dort Hungersnöte drohen.
Das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Man weiß ja tatsächlich gar nicht, was da alles im Kopf vorgeht bei dieser ganzen Thematik, aber auch das ist nicht völlig auszuschließen. Es kommen also einiges an Themen kommt auf uns zu, sicherlich auch alte Geister, die gerufen worden sind. Das wird man jetzt alles sehen die nächsten Wochen noch. Und ich bin gespannt, wie man das bearbeitet und wie das auch politisch eingeschätzt wird. Mal vielleicht einen kleinen Blick nach vorne nehmen. Wir sind ja auch weg von der weltpolitischen Bühne in einem Landtagswahlkampf, der so langsam Fahrt aufnimmt. Spannend, wenn man das so sagen darf, im Moment. Kopf-an-Kopf-Rennen, glaube ich, stand jetzt, 23. Auch keine Konstellation, die sich absolut so aufdrängt. Was erwarten Sie denn im Moment, so wenn Sie jetzt sagen würden, was kommt dabei raus und freuen Sie sich jetzt auf die nächsten Wochen?
Also ich freue mich vor allen Dingen drauf, weil was daran natürlich spannend ist, das zeigt einfach, das Rennen ist absolut offen. Und das ist natürlich auch, Demokratie theoretisch erstmal gut. Und dass wir jetzt wirklich das Rennen eröffnen können um die besten Ideen, darum, wie wir dieses Industrieland klimaneutral machen können, wie unsere Ideen für diesen Wandel sind, der natürlich ansteht. Und das macht natürlich auch manchen Leuten vielleicht Angst oder bedeutet eine bestimmte Unsicherheit. Aber wir wollen natürlich zeigen, dass es geht, dass wir das gemeinsam schaffen und dass wir diese Verantwortung übernehmen wollen. Und was dann dabei rauskommt, wird man am 15. Mai sehen. Und danach werden wir dann gerne auch Verhandlungen natürlich beginnen und wollen mit Verantwortung auch tragen in einer nächsten Regierung. Aber wir haben jetzt irgendwie nicht, dass wir uns auf irgendwas festlegen, sondern wir sehen einfach, dass wir gerade für unser Hauptthema, auch das, was wir ja heute besprochen haben, das Thema Klimaschutz, ist enorm wichtig ist, dass wir Grüne stark sind, um dann hinterher in einer Regierung auch eine starke Stimme zu sein.
Also eine Ampel wäre vorstellbar, aber auch auch die andere Konstellation, auch in Jamaika ist alles im Moment jetzt denkbar. Sie gucken auf sich.
Wir gucken auf uns, absolut. Und ich sage mal, es wäre einfacher, sage ich jetzt mal, wenn wir Zweierkonstellationen hätten. Das sehen wir natürlich auch in Berlin. Dreierkonstellationen machen es alles komplizierter. Aber wenn das halt nicht machbar ist, dann sind wir sicherlich auch für andere Gespräche auch bereit. Mhm.
Ja, es ist auf jeden Fall absolut spannend. Wir wissen ja gerade so heutzutage auch vom Bundestagswahlkampf, spätestens von dem letzten, dass bis zum letzten Tag nichts entschieden ist. Was würden Sie denn, also wenn Sie jetzt mal gesetzt den Fall, Sie sind in der Regierungsverantwortung mit und Sie wären Energieministerin, was würden Sie denn angehen als erstes Projekt so in den ersten 100 Tagen?
Also als allererstes wäre aus meiner Sicht zu tun, dass wirklich dieser unsägliche Mindestabstand, der pauschale Mindestabstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung weg könnte. Das wäre relativ einfach. Haben wir sogar schon einen Gesetzentwurf fertig, der auch diese Woche im Plenum verabschiedet wird. Also das könnte man total schnell machen. Und darüber hinaus bräuchten wir wirklich ein Klimasofortprogramm, wo wir an unterschiedlichen Stellen angehen, wo wir die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung machen, wo wir aber auch schauen, wie wir die Industrie an den unterschiedlichen Stellen weiter unterstützen können. Also da gibt es schon schon einige gute Ideen, die wir da angehen können. Aber 100 Tage sind natürlich auch echt nicht viel. Da kann man Dinge anfangen. Aber ich sag mal, das Thema Windenergie war auf jeden Fall ganz oben auf der Tagesordnung.
Nee, das stimmt natürlich. Man sollte auch die Regierungen nie nur an den ersten 100 Tagen messen, wie es im Unternehmen auch so ist. Die langfristigen Zahlen sind meistens interessanter und die Entwicklungen, die da so gelegt werden. Meine klassische Abschlussfrage ist die, wenn Sie sich überlegen könnten, welche Frage hätten Sie gerne glasklar beantwortet, noch in den nächsten 12 Monaten für sich?
Also ich hätte gerne glasklar beantwortet, genauso wie klar ist, dass wir die Atomenergie nicht wieder aufleben lassen, dass wir auch die Kohle nicht wieder aufleben lassen, sondern dass wir die klare Antwort haben, die Dörfer sind gerettet, der Hambacher Wald weiterhin und dass wir da eine klare Perspektive haben, dass wir wirklich spätestens 2030 aus der Kohle aussteigen können und die erneuerbaren Energien dafür auch genug vorhanden sind.
Liebe Frau Brems, spannende Frage, wichtige Frage. Ich bin selbst gespannt auf die Antwort. Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen das Gespräch zu führen. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Spaß und Erfolg in den nächsten Wochen. Wünsche ich natürlich jedem meiner Gesprächspartner, logischerweise. Aber hoffe, dass sich die Dinge auch ein bisschen zum Guten wenden auf der weltpolitischen Bühne, die wir gestreift haben heute. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ganz herzliche Grüße.
Ja, danke Ihnen und Ihnen auch alles Gute.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.